Willkommen zu dieser 260. Ausgabe von Europe Calling. Mein Name ist Maximilian Fries. Ich bin der Geschäftsführer von Europe Calling und werde heute gemeinsam mit Sven Giegold moderieren. Ganz besonders begrüße ich heute unseren heutigen Diskussionsgast, Dr. Steven Salecki, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektkoordinator am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, dem IIÖW. Und heute bei diesem Europe Calling wird sich alles um eine wissenschaftliche Studie drehen, die den Namen trägt Stärkung der regionalen Wertschöpfung durch erneuerbare Energien und von Dr. Salecki mit verfasst wurde. Und mehr als sechs, jetzt sind 6.500 Menschen wollen heute Abend am Vorabend des 1. Mai, und das hat vielleicht auch eine Bedeutung, darüber reden wir dann später, dabei sein. So groß sind bei uns wirklich nur wenige Webinare, also großartig, dass ihr alle dabei seid. Jedenfalls hier in Düsseldorf ist das ein schönes Wetter, wo man noch andere Sachen tun könnte. Von daher umso schöner, dass ihr da seid. Und bevor es losgeht, kurz ein paar Hausmitteilungen. Wie immer bei Europe Calling könnt ihr eure Fragen stellen und die Fragen der anderen bewerten. Heute nutzen wir dazu Slido. Den Link dazu seht ihr gleich im Chat. Stellt da gerne eure Fragen und bewertet die Fragen der anderen. Können wir so einen Daumen hoch geben. Nur so kommen wir bei wirklich so vielen Anmeldungen, die Fragen stellen, die euch interessieren. Selbst das wird heute ziemlich tricky bei so vielen, aber wir versuchen das so gut wir können. Und als wichtig, schreibt gerne auch euren Namen dazu, dass das so viele anonyme Fragen ist ja nicht so schön. Da habe ich lieber gerne einen Namen, den ich vorlesen kann. Genau. Und wie immer bei Europe Calling wird es aufgezeichnet und als Service danach dann auf YouTube und als Podcast online gestellt. Auf YouTube sind wir jetzt schon online, weil einfach als falls dann doch noch über 3000 reinkommen, wir sind nämlich gar nicht so weit davon weg. Und damit legen wir los. Ich übergebe an Sven Giegold. Sven hat in seiner Zeit als Europaabgeordneter Europe Calling erfunden, war Staatssekretär bei Robert Habeck im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Und ist heute stellvertretender Bundesvorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen und sagt jetzt auch noch ein paar Worte. Lieber Sven.
Ja, danke, Max. Ganz kurz, ich bin auch super gespannt, weil diese Studie zu den Wertschöpfungseffekten und Beschäftigung durch erneuerbare Energien in den Regionen ist direkter Ausfluss einer Arbeit, die wir im Ministerium damals bei Robert Habeck gemacht haben und die ich initiiert hatte. Also die Leitfrage, die mich damals umtrieb, war, wie können wir dafür sorgen, dass mehr von der Wertschöpfung aus den erneuerbaren Energien tatsächlich in den Regionen landet. Denn gerade die Erneuerbaren sind ja eine Chance für Regionen, die viel Fläche haben, aber vergleichsweise weniger EinwohnerInnen. Da sind sie zumindest eine besondere Chance. Das sind häufig Gegenden, die wir im Rahmen der Regionalförderung stärken, wo wir versuchen, wirtschaftliche Aktivität in der ganzen Fläche zu halten, um eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse, wie unser Grundgesetz das so schön formuliert, zu erhalten. Und da sind die Erneuerbaren eine riesige Chance. Und dann stellten wir fest, wir können gar nicht genau sagen, wie viel Beschäftigung, wie viel Wertschöpfung in welcher Region in Deutschland eigentlich durch die Erneuerbaren erzielt wird. Genauso schwierig war es in der Arbeit, da gab es mehrere Sitzungen über Abteilungen hinweg, herauszufinden, unter welchen Bedingungen und mit welchen Instrumenten man dafür sorgen kann, dass ein größerer Teil der Wertschöpfung, die mit den Erneuerbaren erzielt wird, tatsächlich in den jeweiligen Regionen, wo die Produktion stattfindet, verbleibt. Wir wissen alle, dass es Klagen gibt, zum Beispiel von Bürgermeistern, zum Beispiel in Ostdeutschland, über große Windparks, die von auswärtigen Investoren betrieben werden, wo praktisch in diesen Regionen kaum etwas von der Wertschöpfung verbleibt. Die Politik hat ja darauf reagiert, zum Beispiel dadurch, dass Gewerbesteueranteile in den jeweiligen Regionen, wo produziert wird, auszuweisen sind. Aber viele andere Faktoren sind davon bisher nicht berührt. Einige Bundesländer, wie mein eigenes, aber auch Nordrhein-Westfalen, haben Beteiligungsgesetze gemacht, die einen lokalen Anteil an der Wertschöpfung garantieren. Aber es gibt auch viele andere Modelle. Und da es diese Informationen einfach nicht gab, haben wir damals diese Studie beauftragt. Und deshalb ist es so spannend, was jetzt in dieser Studie steht. Denn offensichtlich passt das zu einer sehr aktuellen Diskussion, nämlich wie sollen die Erneuerbaren weiterentwickelt werden? Sollen weiter Aufdach-PV-Anlagen eine garantierte Einspeisevergütung bekommen oder soll das wegfallen, wie Katharina Reiche das derzeit ja angekündigt hat für die kleineren Anlagen? Wie ist es mit den Eigentumsverhältnissen und Pachtverträgen, die damit zusammenhängen, wenn etwa Wind- oder Freiflächensolaranlagen passiert? Oder wie vergleichen sich Freiflächenanlagen mit Aufdachsolaranlagen? Mag sein, dass die Freiflächenanlagen etwas günstiger pro Kilowattstunde sind, aber vielleicht sind die regionalen Wertschöpfungseffekte ganz andere. Und deshalb sind da so viele Fragen mit verbunden, die spannend sind. Und ich begrüße es sehr, dass das Konsortium eben auch direkt mit betroffenen Gemeinden geredet hat und versucht hat, nicht nur makroökonomische Daten zu analysieren, volkswirtschaftliche Daten zu analysieren, sondern auch in den Regionen geschaut hat, unter was sind die Gelingensbedingungen für regionale Wertschöpfung. Und diese Studie verdient volle Aufmerksamkeit und es ist großartig, dass wir die jetzt herstellen. Also insofern, ich bin gespannt. Steven, du hast das Wort. Und ich will noch eins sagen, alle interessanten Dinge, die hier so gesagt werden, postet die gerne in den sozialen Medien. Das soll viel Aufmerksamkeit bekommen, was hier gesagt wird. Und umgekehrt können auch noch weitere Leute hier dazu stoßen, wenn ihr die Links zu dieser der Anmeldung hier verbreitet. Zum Beispiel mit dem, was ich euch jetzt zuschicke. Ich wünsche über den Chat. Ich freue mich. Steven, bitte.
Vielen lieben Dank. Ich fange einmal damit an, meine Folien zu teilen, die ich hier heute zeigen möchte. Und da bin ich auch schon. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Vielen Dank an Sven Giegold für die Einladung, hier sprechen zu dürfen und für die freundliche Vorstellung und auch an das Team von Europe Calling für die Organisation dieses Webinars. Ich bin froh, dass das Thema hier eine so große Aufmerksamkeit erfahren darf, weil ich überzeugt bin, dass regionalwirtschaftliche Aspekte eine wichtige Stellschraube für das Gelingen der Energiewende sind. Ich spreche hier heute alleine, aber das Vorhaben ist natürlich das Ergebnis einer Kooperation, in diesem Fall von drei Instituten mit jeweils auch mehreren beteiligten Personen. Da hätten wir einmal das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, ansässig auch hier in Berlin. Namentlich möchte ich hier Frederik Sixtus hervorheben, der das Gesamtvorhaben koordiniert und geleitet hat und heute leider nicht hier sein kann. Dann haben wir die Institut der Deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH, die uns mit Regionaldaten versorgt hat und die in einem ökonometrischen Modell Spillover-Effekte untersucht hat und auch Fallstudien für Unternehmensansiedlungen betrieben hat. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, hier bin ich selbst tätig, auch in Berlin ansässig. Wir sind ein ja, mittlerweile schon ganz großes Institut geworden. In diesem Projekt haben mich unterstützt meine Kollegen Tidjan Behrens und Bernd Hirschel, der heute hier auch ist. Erstellt haben wir das Ganze im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, wie es damals 2024 noch hieß. Genau. Und mein Dank gilt allen Beteiligten, die das Vorhaben zu einem ja über 200 Seiten starken, vielseitigen und spannenden Gutachten gebracht haben. Nun hat die Studie in den letzten Tagen sehr viel Aufmerksamkeit und Berichterstattung bekommen. Dabei war zu unserer Überraschung nicht immer alles korrekt und wir möchten zum Einstieg daher zunächst ein paar Fakten über den Zeitrahmen des umfangreichen und komplexen Vorhabens geben. Der Projektverbund, bestehend aus Berlin-Institut, IWC und IÖW, hat bei der Ausschreibung des damaligen BMWK regelgerecht den Zuschlag erhalten und im August 2024 die Bearbeitung gestartet. Erste vorläufige Ergebnisse haben wir dann auf den Berliner Energietagen im Mai 2025 gemeinsam mit dem betreuenden BMWE-Fachreferat vorgestellt. Redaktionsschluss der Studie war dann bezogen auf unsere Datengrundlage, mit der wir gearbeitet haben, der Juli 2025. Und vereinbart war, dass weitere Änderungswünsche und Ergebnisse aus den zwei geplanten fachlichen Diskussionen auch danach bei Bedarf noch in die Studie aufgenommen werden können. Dann hatten wir eine zweite öffentliche Vorstellung der Ergebnisse im November 2025 auf der regionalpolitischen Jahrestagung des BMWE in Chemnitz, hier ebenfalls auf Einladung des Fachreferats. Die Veranstaltung war Teil unserer Projektplanung und da sich aus der Veranstaltung aber keine Überarbeitungsbedarfe ergeben haben, wurde dann entschieden, den Redaktionsschluss mit Juli 2025 beizubehalten. Nun danach, nach November, haben wir die über 200-seitige Studie nochmal bearbeitet zu einer finalen, auch barrierefreien Fassung bis zum Februar 2025. Und ja, bis heute, bis zum April, wurde sie dann veröffentlicht. All diese Prozesse geschahen in konstruktiver Abstimmung mit dem begleitenden Fachreferat des Wirtschaftsministeriums. Die Prozesse wie inhaltliche, formale Überarbeitungsschleifen und zum Beispiel auch die technische Sicherstellung der Barrierefreiheit, die gehören zu den üblichen Vorgängen. Und damit können wir nun hoffentlich zu einer Erklärung beitragen. Und ich komme nun zum wichtigsten Teil, nämlich der Studie selbst. Die drei Institute, die ich eben vorgestellt habe, haben auch drei Analyseebenen mitgebracht. Also wir haben Ideen, Fragestellungen, Kompetenzen eingebracht. Und anhand dieser Analyseebenen wird sich auch der Vortrag gleich noch weiterhin gliedern. Wir haben zum einen, und Sven Giegold hat es schon erwähnt, Erfolgsgeschichten und Rahmenbedingungen des regionalen erneuerbaren Ausbaus untersucht. Das Berlin-Institut hat hierfür Best-Practice-Fälle recherchiert, fünf Gemeinden und Landkreise insgesamt und auch Interviews mit relevanten Stakeholdern geführt, also mit regionalen politischen Entscheidungsträgern, aber auch mit Anlagenbetreibern und anderen aktiven Personen in den Regionen. Hier im EEW haben wir direkte Wertschöpfungs- und Beschäftigungspotenziale durch Wind- und Photovoltaikanlagen berechnet. Das ist Ihnen wahrscheinlich auch am meisten bekannt. Das sind Zahlen, die schon veröffentlicht wurden, die auch in den Karten, die durch die Medien gegangen sind, dargestellt wurden. Das ist modellbasiert passiert. Wir haben den Status quo 2023 bewertet und auch einen Ausbaupfad für die Zukunft bis zum Jahr 2033 für alle 400 Landkreise und Städte. Das ist erstmalig in dieser Form so passiert. Das IWC hat sich dann noch mit indirekten Spillover-Effekten befasst. Das können Sie sich vorstellen als die Wirkung von erneuerbarer Wertschöpfung in den Regionen. Dazu haben Sie ein ökonometrisches Modell aufgebaut und die Wirkung des Ausbaus auf regionalwirtschaftliche Entwicklungsindikatoren abgeschätzt. Und auch Fallstudien zu Unternehmensansiedlungen durchgeführt, die ich hier in dem Detail nicht vorstellen kann. Dafür möchte ich schon mal auf die Studie verweisen. Diese drei Teile, Analyseteile der Studie möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, nicht in dieser Reihenfolge. Ich fange nämlich an mit den regionalen Wertschöpfungspotenzialen für den Status quo 2023, das ist unser Basisjahr, und eine Zukunftsprognose für das Jahr 2033. Das war ein zentrales Ziel unseres Forschungsvorhabens, nämlich die Quantifizierung von Wertschöpfungspotenzialen durch Erneuerbare auf der Landkreisebene. Dafür hat das IWW einen eigens entwickelten und seit Jahren auch erfolgreich angewandten Modellansatz eingesetzt. Wir haben hier für die Onshore-Windenergie und für Photovoltaik-Dach- und Freiflächenanlagen regionalspezifische erneuerbare Bestands- und Zubauzahlen ermittelt und dann hinsichtlich ihrer Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte bewertet. Sie sehen hier in der Grafik abgetragen einmal die bundesweit aggregierten Bestandszahlen im Jahr 2023 und die von uns ermittelten den von uns über die Zubaupfade bis 2033 ermittelten Anlagenbestand im Jahr 2033. Sie sehen, dass es hier in allen drei Technologiesparten beträchtliche Zuwächse gibt, vom Faktor 2 bis 3, so in den nächsten 10 Jahren, also bis 2033. Es gibt aber natürlich regional Unterschiede, sowohl beim Status quo als auch bei der Zubauprognose bis 2033. Und damit kommen wir auch schon zur ersten kartografischen Darstellung. Hier abgetragen sehen Sie die Windenergieanlagen Leistung im Jahr 2023. Die haben wir dem Max-Stammdatenregister entnommen. Die Karte zeigt flächenspezifische Ausbauzahlen der Windenergieanlagen in Kilowatt je Quadratkilometer Fläche pro Landkreis und Stadt. Diese Bezugsgröße wurde gewählt, um ja Ausreißer nach oben und unten so ein bisschen einzufangen und deutlich zu machen, dass es auch durchaus Regionen gibt, die einfach weniger Fläche zur Verfügung haben. Sie macht deutlich, was grundsätzlich schon bekannt ist. Die Windenergiepotenziale, die sind im Norden Deutschlands größer und bisher auch weiter erschlossen als im Süden. Technologische Entwicklungen, aber auch deutlich gesunkene Stromgestehungskosten zum Beispiel lassen sich aber schon länger auch in südlichen Regionen Windenergieprojekte zu. Hier ist der Ausbaustand aber nur vereinzelt überdurchschnittlich, wie beispielsweise im Landkreis Schwäbisch Hall im nördlichen Baden-Württemberg. Und ebenso gut erkennbar ist auch die Überschneidung hoher flächenspezifischer Anlagenbestände mit den GRW-Fördergebieten. Wir sehen also schon, es sind vor allem ländliche, zum Teil dann eben auch strukturschwache Regionen, die zu den Fördergebieten der Gemeinschaftsaufgabe regionaler Wertschöpfung gehört. Sodass hier davon auszugehen ist, und das werden wir auch in späteren Ergebnisdarstellungen sehen, dass hier auch höhere Wertschöpfungspotenziale bestehen. Das ist die gleiche Darstellung für die Solarleistung im Jahr 2023, auch hier abgetragen in Kilowatt Leistung je Quadratkilometer Landkreis- oder Stadtfläche. Wir sehen hier gleich eine andere regionale Verteilung. auch von Rot zu Blau, von kleinen Quartieren bis zu großen Quartieren. Das Gefälle ist hier andersrum. Wir haben hier ein Süd-Nord-Gefälle. Und wir sehen auch, dass vor allem dichter bebaute städtische Regionen mit höheren Beständen an Dachanlagen im oberen Skala, im oberen Ende der Skala im Blau zu erkennen sind. Wie zum Beispiel, ja, wir haben hier, wo habe ich es stehen? Ja, Regensburg zum Beispiel, ja, oder auch Leipzig. Auch hier gibt es hohe Überschneidungen der höheren Anlagenbestände mit den GRW-Fördergebieten, wobei dafür hauptsächlich aber die Photovoltaik-Freiflächenanlagen in den ländlichen Gebieten verantwortlich sind. So, der Berechnungszusammenhang von diesen Anlagenbeständen als Datengrundlage bis hin zu den ermittelten Wertschöpfungspotenzialen ist linear. Das heißt, diese Effekte für Windenergie, diese Verteilung und auch für Solarenergie findet sich dann in den späteren folgenden Ergebnisgrafiken wieder. Ich möchte Sie aber erst einmal abholen und den Wertschöpfungsbegriff definieren, den wir in unserem Rechenmodell, unserem sogenannten WIBI-Modell verwenden. Regionale Anlageninvestitionen und in erneuerbare Energien, aber auch die Umsätze, die im Zusammenhang mit dem Anlagenbetrieb stehen, sind die Basis für die Wertschöpfungsentstehung und damit auch für unsere Berechnung. Die Wertschöpfung setzt sich dann zusammen aus drei Bestandteilen, die wir auch einzeln berechnen. Das sind einmal die Unternehmensgewinne, die vor allem als Gewinne aus dem Anlagenbetrieb anfallen, aber auch bei zum Beispiel Handwerksunternehmen, die Anlagen installieren oder warten. Die zweite Größe sind die Beschäftigteneinkommen. Die sind bei Windenergie- und Photovoltaikanlagen vor allem bei Installations- und Wartungsunternehmen zu finden und eher vernachlässigbar gering im Anlagenbetrieb selbst, weil zugegeben der Anlagenbetrieb von diesen Anlagen eher wenig arbeitsintensiv ist. Auf diese beiden Größen, auf die Unternehmensgewinne und die Beschäftigteneinkommen, werden wiederum Steuern gezahlt. Und ein Teil dieser Steuerzahlung fließt auch an Standortkommunen. Vorrangig zu nennen ist hier die Gewerbesteuer, die ja vor allem auf die Betreibergewinne gezahlt wird. Aber dazu kommen auch noch Teile der Einkommen- und der Abgeltungssteuer, die auf Kapitalgewinne gezahlt werden. Und ganz unten rechts abgetragen sehen Sie noch, seit ein paar Jahren können Kommunen darüber hinaus nämlich auch von direkten, aber bisher noch freiwilligen Zahlungen der Anlagenbetreiber nach Paragraph 6 EEG profitieren. Auf der nächsten Folie habe ich meine Beispielrechnung mitgebracht, bevor wir zu den Hochrechnungen für die Landkreise kommen, damit noch deutlich wird, mit wie viel Wertschöpfung pro Anlage eigentlich zu rechnen ist und welche Bestandteile eigentlich an regionale Akteure fließen können. Denn nur diejenigen Wertschöpfungsbestandteile, die auch an regional ansässige Akteure fließen, fassen wir als regionale Wertschöpfung. Ich habe hier einmal eine kurze Hochrechnung vorgenommen für eine, ja, heute durchschnittlich große Windenergieanlage, also bei Neubauten, nämlich 5,5 Megawatt Leistung, und abgetragen, wie viel jährliche Wertschöpfung aus dem Anlagenbetrieb zu erwarten ist. Wir sehen hier mit über 52.000 Euro jährlich zu erwartenden Wertschöpfungseffekten, die generiert werden, verteilt sich das auf weit über die Hälfte auf die Betreibergewinne. Das ist der grüne Teil dieses Kreisdiagramms. Da werden wir auch gleich sehen, dass die größte Stellschraube, um überhaupt einen signifikanten Anteil der generierten Wertschöpfung vor Ort zu halten. Wichtig ist dafür natürlich, dass die Eigentumsbeteiligung von Bürgern und Bürgerinnen sichergestellt wird oder auch von der Kommune oder auch von Unternehmen, wenn sie in Windenergieanlagen investieren wollen. Eine zweite wichtige Größe ist die Grundstückspacht. Da ist die Frage, ob die Grundstückseigentümer, denn Privatpersonen sind, die vor Ort ansässig sind oder auch die Kommune selber, wenn kommunale Grundstücke genutzt werden, oder ob eben diese Pachtzahlung an auswärtige Grundstückseigentümer abfließt. Die dritte Größe sind die kommunalen Einnahmen nach § 6 EEG, der lila Block mit ca. 35.000 Euro bei dieser Anlagengröße. Der fließt natürlich an die Standortkommune, so ist es im Gesetz bestimmt. Und ja, man könnte es als niedrigschwellig und einfach generierbare Einnahme für die Kommune sehen, sofern denn ja die Zahlungsverträge mit den Anlagenbetreibern auch eingegangen werden. Und der kleine Block, die 14.600 Euro, die an Wartungsdienstleister fließen können, hier ist am ehesten damit zu rechnen, dass bei Windenergieanlagen dieser Teil der Wertschöpfung abfließt, weil Wartungsdienstleister für Windenergieanlagen eher spezialisierte Unternehmen sind und selten direkt in den Standortregionen auch angesiedelt sind. Das einmal als ja, Beispielrechnung für eine Anlage. Wir kommen dann ein paar Folien später zu den Hochrechnungen der Anlagenbestände pro Landkreis. Ich möchte aber kurz noch einmal erläutern, wie wir unsere Szenarien, für die wir die Wertschöpfung berechnet haben, aufgestellt haben. Sie haben es höchstwahrscheinlich in der Grafik, die schon durch die Öffentlichkeit gegangen ist, gesehen. Wir haben ein Szenario der mindestens vor Ort verbleibenden Wertschöpfung berechnet, um klarzumachen, das sind so die unteren Werte, von denen man ausgehen kann, dass sie auch in den Standortregionen verbleiben, und haben darüber hinaus noch mit anderen Szenarien gerechnet, weil nämlich nicht immer klar ist, wem gehören die Anlagen in diesen 400 Landkreisen und Städten. Das war ein Erhebungsaufwand, den wir nicht betreiben konnten. Da haben wir dann mit, ja, Durchschnittswerten und Annahmen rechnen müssen. Aber hier erstmal zum Mindestszenario. Anzunehmen ist, dass die Installation und die Wartung kleiner Anlagen, wir haben das hier mal bei 100 Kilowatt begrenzt, von lokalen, kleineren und auch Handwerksunternehmen durchgeführt wird. Ebenso ist anzunehmen, dass die Gewinne der Betreiber kleiner Anlagen, nämlich gerade Photovoltaik-Dachanlagen, aber auch kleinerer PV-Freiflächenanlagen, eben an die Gebäudeeigentümer und Flächeneigentümer gehen, die vor Ort dann tatsächlich auch ansässig sind, weil das Gebäude eben in der Standortregion steht. Bei den Pachteinnahmen haben wir eben die Annahme getroffen, die Flächeneigentümer sind auch in der Standortregion in dem Landkreis ansässig. Das ist tatsächlich nicht immer so. Gerade in den neuen Bundesländern sind zum Beispiel kommunale Flächen, also Flächen in kommunalem Besitz, eher weniger vertreten, sodass es hier schon ein bisschen weniger Spielraum gibt, auch Pachteinnahmen vor Ort zu halten. Und dann sieht das Gesetz vor, das ist hart vorgeschrieben, dass Gewerbesteuern aus dem Anlagenbetrieb von Windenergieanlagen und Photovoltaik-Freiflächenanlagen zu 90% vor Ort verbleiben. Aber auch eben die lokalen Unternehmen, die Installations- und Wartungsunternehmen zahlen vor Ort Gewerbesteuer. Dagegen gibt es Größen, die aus der Standortregion abfließen. Das ist in der Regel die Anlagenherstellung. Auch die gehört zur Wertschöpfungskette der Windenergie- und Photovoltaikanlagen. Die Anlagen werden hergestellt, bei Photovoltaikanlagen heutzutage ja oftmals auch nicht mal inländisch, sondern tatsächlich im Ausland. Die Installations- und Wartungstätigkeiten bei Großanlagen werden in der Regel von, ja, spezialisierten Herstellerunternehmen und Installationsunternehmen durchgeführt, so auch dass auch davon auszugehen ist, dass in den gerade oftmals ländlichen Standortregionen die Installationstätigkeiten nicht von ortsansässigen Unternehmen durchgeführt werden. Und auch die Gewinne von Betreibern von großen Anlagen haben wir als nicht pauschal ortsansässig angenommen. Hier muss man nämlich genauer hinschauen, wem die Anlagen gehören. Wie gesagt, das sind Informationen, die man zu allen Anlagen, die wir untersucht haben, nicht erheben konnten, aber es gibt tatsächlich bundesweit durchschnittliche Werte aus der Literatur. Und ein Teil der Gewerbesteuerzahlungen, nämlich rund 10%, fließen an die Kommune der Betreibergesellschaft, wenn die eben nicht auch in der Standortregion ansässig ist. Diese Zahlen haben Sie in den Pressemitteilungen, in den Medienberichten, in den sozialen Medienbeiträgen schon gesehen, und die leitet sich auch ab aus unseren zentralen Ergebnissen. Für 2023 konnten insgesamt 3,5 Milliarden Euro Wertschöpfung als mindestens in den Standortregionen der Anlagen verbleibende Wertschöpfung ermittelt werden. Das Wertschöpfungspotenzial für 2023 beträgt 5,5 Milliarden. Diese Höhe wird erreicht, wenn nämlich auch sämtliche Betreibergewinne von Großanlagen vor Ort verbleiben können. Aber eben auch die Wertschöpfungseffekte, die sich durch die Installation und Wartung von Großanlagen ergeben würden. Durch den weiteren erneuerbaren Ausbau bis 2033, den Zuwachs haben wir vorhin auf einer der ersten Folien gesehen, können diese Werte auf 8,6 Milliarden bzw. 12,4 Milliarden für das gesamte regionale Potenzial steigen. Die Verteilung dieser ermittelten Wertschöpfung auf die Landkreise und Städte habe ich hier nochmal in der Karte abgetragen. Wir erkennen auch hier Nord-Süd-Gefälle. Die dunkelblauen und hellblauen Regionen bilden die oberen beiden Quartile. Das graue, das mittlere Quantil, Entschuldigung, und die roten bilden die unteren Quantile. Wie bereits angedeutet, lassen sich die zugrunde liegenden Anlagenbestandszahlen, die ich vorhin vorgestellt habe, hier wiederfinden. Im Norden werden die Effekte von Windenergieanlagen dominiert, sodass diese Regionen in den oberen Quartieren liegen, mit zweistelligen Millionenbeträgen an jährlicher Wertschöpfung, die mindestens regional vor Ort verbleibt. Im Süden dagegen tauchen einige Regionen blau gefärbt auf. Hier finden sich oftmals neben PV-Dach- und Freiflächenanlagen auch Windenergieanlagen. Ich habe vorhin einmal Schwäbisch Hall erwähnt, aber es gibt auch noch andere Regionen in Hessen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg. Und auch hier finden sich schon große Überschneidungen von Regionen mit hohen Wertschöpfungspotenzialen, die mindestens vor Ort verbleiben, und den GRW-Fördergebieten. Also wir sehen, wie vorhin schon zu erahnen war, dass die erneuerbaren Wertschöpfung tatsächlich den ländlichen und teilweise strukturschwachen Regionen dabei helfen kann, ihrer Strukturschwäche zu begegnen, neue wirtschaftliche Standbeine aufzubauen und Wertschöpfungsquellen zu erschließen. Und damit haben erneuerbare Anlagen und erneuerbaren Zubau durchaus das Potenzial zur Strukturstärkung. Die Ergebnisse für 2033 sehen jetzt sehr, sehr blau aus. Wir haben hier die Skala beibehalten. Also wir haben gerade bei dem Switch gesehen, in den meisten Regionen sind ja durchaus noch Anlagenzubaueffekte zu erwarten, also weitere Zubauzahlen bis 2033 für Windenergieanlagen, PV-Anlagen. Und dennoch gibt es ja ein paar Regionen, die ja schon heute einen unterdurchschnittlich geringen Anlagenbestand haben und bei denen wir auch angenommen haben, dass die Ausbauzahlen nicht überdurchschnittlich steigen. Das kann man natürlich von Landkreis zu Landkreis unterschiedlich sehen, wie das dann am Ende wirklich so passiert. Wie gesagt, wir mussten Methoden wählen, um für alle Landkreise eine gewisse Entwicklung vornehmen zu können. Die erkennbar rot gefärbten städtischen Regionen weisen beim weiteren Ausbau weniger Flächenpotenziale auf und bleiben entsprechend auch vergleichsweise zurück. Wenn auch noch immer Ausbaupotenziale für PV-Dachanlagen bestehen, aber wir sehen ja schon, gerade der starke Windenergieausbau wird dann doch in den ländlichen Regionen vorgenommen. Auffällig ist das immer noch rot eingefärbte südliche Thüringen, das eben keine dicht besiedelte urbane Region ist. Also hier fehlen dann die Photovoltaikanlagen. Und hier sind die Ausbauzahlen bis heute auch so gering, dass die Fortschreibung der Ausbauzahlen auch relativ gering ausgefallen ist und damit eben auch die Wertschöpfungspotenziale für das Zieljahr 2033. Das können die Kommunen selbstverständlich noch ändern. Unter Umständen haben sich in der Zwischenzeit neue Ziele in diesen Regionen ergeben, sodass auch hier andere Potenziale zu erwarten sind. Aber wir sehen, dass es hier ausgehend von dem heutigen Stand durchaus Unterschiede in den Regionen gibt, die sich auch in die Zukunft fortschreiben lassen. Neben den Wertschöpfungseffekten habe ich nochmal Zahlen zu den Beschäftigungseffekten mitgebracht. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Windenergie und Photovoltaikanlagen sind vor allem in der Anlagenherstellung und Installation arbeitsintensiv, im Betrieb über 20, 25 Jahre hinweg, dann deutlich weniger, nämlich eher bei der Wartung. Im Mindestszenario haben wir hier weiterhin angenommen, Installation und Wartung kleiner Anlagen wird durch das lokale Handwerk übernommen. Das hat im Jahr 2023 zu 9.700 Vollzeitarbeitsplätzen geführt, die wir als in den Standortregionen angesiedelt ermittelt haben. Das kann bis zum Jahr 2033 auf über 20.000 Vollzeitarbeitsplätze anwachsen. Nimmt man dazu die Herstellereffekte und die Tatsache, dass die Installation und Wartung großer Anlagen eher von auswärtigen Unternehmen durchgeführt wird, aber unterstellt auch, dass die Beschäftigungseffekte, die damit verbunden sind, innerhalb der Bundesrepublik verbleiben, dann haben wir bundesweit 51.000 Vollzeitarbeitsplätze ermittelt. Und in der Prognose für das Jahr 2033 über 100.000, von denen über die Hälfte auch auf Windenergieanlagen entfällt. Dabei muss ich betonen, Sie kennen sicherlich die Beschäftigungsstudien von anderen Instituten, DIW und GWS beispielsweise, die ja oftmals mit deutlich höheren Zahlen agieren. Der methodische Unterschied ist, dass wir hier keine indirekten Effekte berücksichtigt haben. Also diejenigen Effekte, die sich ergeben, wenn Zuliefererunternehmen, der Anlagenhersteller, der Wartungsunternehmen eben auch noch Beschäftigungseffekte zu verzeichnen haben. Und was wir auch nicht bewertet haben hier in dieser Ergebnisgrafik, sind die Anlagenexporte, die vor allem durch die starken wirtschaftlichen Standorte der deutschen Windenergieanlagenhersteller eben auch noch zu weiteren Beschäftigungseffekten führen. Das sind jetzt alles Zahlen, die bundesweit gelten oder auch für einzelne Landkreise angegeben wurden. Und da sicherlich viele von Ihnen auch Praktiker sind, möchte ich Ihnen nahelegen, dass Sie bei Bedarf Wertschöpfungspotenziale für den Status quo, für den Bestand der Anlagen in Ihrer Region, aber auch für einen möglichen Ausbau auch selbst berechnen können. Wir haben gemeinsam mit der Agentur für erneuerbare Energien schon seit 2012 den Online-Wertschöpfungsrechner entwickelt. Der umfasst aktuell 24 Wertschöpfungsketten. Er benötigt Eingaben zum Anlagenbestand, zu Zubauzielen, aber auch zu Eigentumsverhältnissen. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen. Es hat aber den Vorteil, dass man sich dann mit der Situation vor Ort wirklich gut auskennt und auch Stellschrauben identifizieren kann. Und in dem Ergebnis liefert er ja tabellarisch und grafisch Wertschöpfungs- und Beschäftigungseffekte durch den Anlagenbestand, eine maximal mögliche Wertschöpfung, die man ausreizen kann, und einige andere Kennzahlen. Dann komme ich jetzt zum nächstgrößeren Abschnitt, nämlich den Spillover-Effekten durch den Ausbau erneuerbarer Energien, die das IWC bewertet hat. In Abgrenzung zu den eben vorgestellten direkten Wertschöpfungseffekten werden mit Spillover-Effekten unmittelbare indirekte Effekte des erneuerbaren Ausbaus erfasst, die beispielsweise durch Unternehmensansiedlungen entstehen. Zusätzlich hat das IWC noch mittelbare Spillover-Effekte abgeschätzt. Die ergeben sich wiederum aus den erneuerbar induzierten Steuereinnahmen, nämlich dann, wenn Kommunen durch die Mehreinnahmen in die Lage versetzt werden, vermehrt soziale und physische Infrastrukturen auszubauen. Die Basis für diese Analyse ist ein statistisches Modell, in dem die Wirkungen von Einflussvariablen wie dem regionalen erneuerbaren Ausbau, aber auch die eben vorgestellten direkten Wertschöpfungseffekte auf regionalwirtschaftliche Zielgrößen wie das Bruttoinlandsprodukt, die Erwerbstätigkeit oder die kommunalen Steuereinnahmen abgeschätzt werden. Eine genaue Modellbeschreibung findet sich im Gutachten. Für unsere Zwecke hier soll diese Erläuterung, diese kurze, ausreichen. Das sind zwei Grafiken. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit erst einmal auf die linke Grafik lenken. Die zeigt auf, dass bei den Kreisen, die zu den Top 5% beim Solarausbau gehören, das Bruttoinlandsprodukt im dargestellten Zeitverlauf von 2006 bis 2022 um 8 Prozentpunkte höher angewachsen ist als beim Durchschnitt aller Landkreise. Wir sehen hier also, dass die Top-Performer in Sachen erneuerbaren Ausbau auch durchaus einen deutlich größeren Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt zu verzeichnen haben. Das ökonometrische Modell kontrolliert tatsächlich, dass der Zusammenhang nicht andersrum ist, nämlich dass ja, eine gute wirtschaftliche Situation, die sich anders aus anderen Gründen entwickelt hat, eben zum erneuerbaren Zubau führt. Das wurde tatsächlich durch statistische Kennzahlen kontrolliert und herausgerechnet. Die rechte Grafik zeigt Ihnen die Wirkung des Wind- und Solarausbaus auf das Bruttoinlandsprodukt im Zeitverlauf. Kreise, die überdurchschnittliche Zubauraten aufzuweisen haben, erreichen im Falle der Windenergie hier im oberen Teil einen zusätzlichen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um fast 0,9%. Und zwar nicht nur im Jahr des Anlagenzubaus, sondern auch in den bis zu 4 folgenden Jahren. Das sind die jeweiligen Balken von oben nach unten gelesen. Beim Solarzubau ist der Effekt fast doppelt so hoch, mit über 1,6% Bruttoinlandsproduktzuwachs bei einem entsprechenden höheren Solarausbau. Und der bleibt auch über die 4 Jahre nach dem Anlagenzubau stabil. Das deutet darauf hin, dass die Unternehmen, die die Installation von Anlagen vornehmen, sich hier in diesen Standortregionen auch wirklich ansiedeln, weiter wachsen und auch weitere Aufgaben übernehmen, neben dem Zubau von Solaranlagen. Hier nochmal zwei Landkreise herausgegriffen. Auf der linken Seite sehen wir das BIP-Wachstum des Landkreises Emsland. Hier ist das BIP von 2012 bis 2022 um 68% gewachsen und davon gehen 3,9 Prozentpunkte auf den Windenergieausbau zurück. Rechts im Beispiel des Landkreises Borken ist das Bruttoinlandsprodukt von 2012 bis 2022 um 43% gewachsen. Davon 5,7 Prozentpunkte auf den Solarausbau zurückzuführen. Das sind immerhin 13% der gesamten wirtschaftlichen positiven Entwicklung. Oder andersrum gesagt, ohne den Solarausbau hätte Borken nach diesen Modellergebnissen 13% weniger BIP-Wachstum zu verzeichnen. Ja, die Ergebnisse machen deutlich, dass es ein paar Gestaltungsmöglichkeiten für regionale Akteure gibt, um die Wertschöpfung auch tatsächlich auszureizen. Auf einer der ersten Grafiken haben Sie gesehen, dass die Gewinne aus dem Anlagenbetrieb über 50% der potenziell regional verankerbaren Wertschöpfungseffekte ausmachen. Das ist also die größte Stellschraube für regionale Akteure. Das heißt, hier muss eine direkte Gewinnbeteiligung durch Eigentumsbeteiligung an den Anlagen sichergestellt werden. Das kann die kommunale Beteiligung sein, entweder direkt zur Projektierung oder auch später durch den Kauf von schlüsselfertigen Anlagen. Das ist oftmals abhängig von der Bereitschaft von Projektierern, eben auch Anlageneigentumsanteile zu verkaufen, abzugeben. Und eine wichtige Voraussetzung ist auch, dass die Kommunen finanzielle Mittel zur Verfügung haben oder eben eine entsprechende Kreditwürdigkeit haben, um ja, das Geld bei Banken aufnehmen zu können. Kommunen sind nun nicht immer von Beginn an der Projektierung eingebunden. Das können sie allerdings ändern, wenn sie gute Voraussetzungen haben, nämlich eigene kommunale Potenzialflächen, die sie selbst nutzen können, auf denen sie selbst Projekte anstoßen können und selbst entscheiden können, welche Form von Betreibergesellschaft lässt man zu und können wir auch anderen Akteuren noch eine finanzielle Beteiligung ermöglichen, nämlich Bürgern und Bürgerinnen. Aber auch von Bürgern und Bürgerinnen initiierte Bürgerenergiegesellschaften, zum Beispiel genossenschaftliche Modelle oder auch andere Konstrukte, können dafür sorgen, dass Eigentum in der Region verbleibt und damit eben auch die Gewinne, die aus dem Betrieb der Anlagen generiert werden. Hier können Eigeninitiativen genutzt werden. Das sehen wir deutschlandweit ziemlich oft, aber es gibt auch abhängig von der Bereitschaft von Projektierern die Möglichkeit, die professionellen Kompetenzen der Projektierer zu nutzen, die Anlage zu planen, zu bauen und sobald sie in Betrieb geht, eben auch Anteile dieser Anlagen an Bürgerenergiegenossenschaften oder andere Konstrukte abzugeben. Ja, es könnte Beteiligungshemmnisse geben, wenn die Mindestkapitalanlagen zu hoch sind, oder in der konkreten Bevölkerung vor Ort die Risikoaversion ein bisschen zu hoch ist, man nicht unternehmerisch beteiligt sein möchte. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, noch indirekte Gewinnbeteiligungen zu implementieren. Da sind zum Beispiel Nachrangdarlehen möglich. Das sind Darlehen, die der Anlagenbetreiber rausgibt und dafür einen festen Zins bei einer festen Laufzeit garantiert. Das unternehmerische Risiko ist ja auf den Insolvenzfall einer Anlage beschränkt. Kommt bei Photovoltaik- und Windenergieanlagen eher selten vor. Für den Anlagenbetreiber ist so ein Konstrukt sehr einfach und garantiert, dass es keinen weiteren Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen gibt. Das ist allerdings auch der Nachteil. Ja, Bürger und Bürgerinnen, die so Geld investieren wollen und an den Anlagen profitieren wollen, haben eben keine Gelegenheit, die Anlagen und die Gesellschaften mitzugestalten. Es gibt ja mittlerweile neben dem Paragraph 6 EEG auch weitere Beteiligungsgesetze in einigen Ländern, die Zahlungen an Kommunen und an Bürger und Bürgerinnen auch verpflichtend machen. Auch hier sind in der Regel keine weiteren Mitgestaltungsmöglichkeiten damit verbunden, sondern es sind einfache Transaktionen, die dort vorgeschrieben sind. Das ist eine einfache Mindestbeteiligung, ist aber in Relation zu den Gewinnen, die man mit dem Betrieb machen kann, ein oft sehr überschaubarer Anteil. Meiner Meinung nach besteht ja auch die Gefahr eines Lock-in-Effektes, wenn sich nämlich Kommunen darauf ausruhen, diese Anteile abzugreifen und sich keine weiteren Mühe geben, zum Beispiel eigene Anlagen zu initiieren oder Bürgerenergiegesellschaften zu unterstützen. Dann kennen wir noch viele Modelle von Fonds, Stiftungen oder auch Sponsoring-Modellen, die auch parallel zu Eigentumsbeteiligung implementiert werden. Hier wird Geld beispielsweise in Stiftungen gegeben und in entsprechend eingerichteten Gremien mit kommunalen Vertretern und auch Bürgern und Bürgerinnen wird dann gemeinsam entschieden, wofür dieses Geld verwendet wird. Das hat den großen Vorteil, dass es öffentlichkeitswirksam ist, wenn es entsprechend kommuniziert wird und dass tatsächlich auch ein großer, breiter Teil der Bevölkerung finanziell berücksichtigt werden kann, wenn sie sich nicht am Anlageneigentum beteiligen kann. Und daneben kennen wir auch viele Beispiele von teilweise vergünstigten lokalen Stromtarifen, die sich aus den Anlagen vor Ort ergeben. Hier gibt es den großen Vorteil, es gibt einen direkten Bezug zwischen dem Stromverbrauch und der lokalen Stromerzeugung. Man sieht die finanzielle Beteiligung direkt auf seiner Stromrechnung. Über die Pachtflächen habe ich schon gesprochen. Das mache ich mal ein bisschen kürzer angesichts der Zeit. Am wichtigsten wäre es, wenn Kommunen sich wirklich frühzeitig einbringen, gerade dann, wenn Regionalpläne neu aufgestellt werden und sie dafür sorgen können, dass auch eigene kommunale Flächen für Wind- und Photovoltaikanlagen nutzbar sind. Kommunen nehmen das nicht immer wahr. Hier gibt es oftmals fehlende Kapazitäten, sich damit zu befassen oder auch Kompetenzen. Und regionalwirtschaftliche Potenziale stehen dann oft erst später auf der Agenda, nämlich wenn, ja, auswärtige Investoren schon auf Flächensuche sind und sich die Prozesse dann eben von alleine entfalten. Dabei haben eigene Potenzialflächen eben die Möglichkeit, die ganzen Prozesse zu steuern. Man kann einen eigenen Betrieb, kommunalen Eigenbetrieb anstreben oder eben regionale oder beteiligungsaffine Projektierer auf diese Flächen lassen und sicherstellen, dass sie auch Beteiligungsmodelle implementieren. Ja, im Jahr 2024 hatten laut einer Studie der Fachagentur Windenergie und Solar circa 60% der Kommunen ein Beteiligungsangebot nach dem Paragraphen 6 EEG vorliegend oder auch schon Verträge unterschrieben. Das heißt, hier sind schon Zahlungen geflossen. Seit dieser Paragraph in Kraft getreten ist, ist also viel passiert. Ganz viele regionale Akteure freuen sich über einen gewissen Geldsegen. Gerade, wir haben es vorhin gehört, Kommunen, die wie in Brandenburg teilweise vorhanden, mit großen Windenergieanlagen vor Ort, ich sag mal, leben müssen und ja, davon ausgegangen sind, dass viel Gewerbesteuer fließt, was dann am Ende oftmals doch nicht passiert und jetzt mit den Betreibern eben diese Zahlungen ausmachen können und endlich doch von den Anlagen profitieren. Der Paragraph 6 ist aber immer noch freiwillig ausgestaltet, da er eben die Arbeiten vieler Bundesländer hier eigene Gesetze vorzulegen, die sich entweder am Paragraph 6 orientieren oder viele andere verschiedene Beteiligungsmodelle zulassen. Dann komme ich zu den Erfolgsgeschichten. Das sind die Best-Practice-Beispiele, die das Berlin-Institut herausgesucht hat und mit Interviews bei wichtigen Akteuren, Stakeholdern vor Ort mal herausgesucht hat, herausgefunden hat, welche Rahmenbedingungen denn für den erfolgreichen erneuerbaren Zubau wichtig waren und wie sie ja den Wertschöpfungszuwachs erlebt haben. Wunsiedel ist eine Kleinstadt mit ca. 9.300 Einwohnern, ländlich peripher im Osten Bayerns gelegen. Die Region hat einen harten Strukturwandel getroffen in den 1990er Jahren, aber schon damals haben die Stadtwerke eine Energiestrategie aufgebaut. Sie betreiben heute zahlreiche Windenergie- und PV-Anlagen, Biomasseanlagen, Energiespeicher und produzieren auch grünen Wasserstoff. Also sind breit aufgestellt, was die Technologien angeht, verstehen sich eben als Energieregion und ein großer Teil der Wertschöpfung verbleibt auch vor Ort. Sie haben eine Bürgerbeteiligung durch Nachrangdarlehen implementiert. Und ja, nach Aussagen der Akteure vor Ort stärkt das den Wirtschaftsstandort und verbessert eben auch die Daseinsvorsorge. Das soll auch das Zitat vom Bürgermeister darlegen, das ich ja mitgebracht habe, der sagt, in der Stadt Wunsiedel haben wir jetzt wieder eine steigende Bevölkerungsentwicklung und das liegt daran, dass Menschen hier einfach wieder Perspektiven haben und dass hochwertige Arbeitsplätze entstehen. Was Wunsiedel hier richtig gemacht hat, ist, dass die Kommune selbst sehr aktiv ist und dass sie beispielsweise Mitglied in einem regionalen Verbund zur Stärkung der Wertschöpfung, zum Beispiel durch den erneuerbaren Zubau ist. Interkommunale Zusammenarbeit und Wissenstransfer sind hier zentrale Erfolgsfaktoren. Und Stadtwerke als starker Akteur mit Zielsetzungen, mit Kompetenzen, aber auch mit Überzeugung für Bürgerbeteiligung sind ein wichtiger Erfolgsfaktor. Inhaltlich planerisch Beteiligung wie auch finanzielle Beteiligung wurden hier aufgesetzt. Das zweite Beispiel, das ich mitgebracht habe, ist die Kleinstadt Lichtenau in Westfalen. 11.000 Einwohner, nahe Paderborn gelegen. Geografisch können Sie sich das vorstellen, in der Westfälischen Bucht, begrenzt durch den Teutoburger Wald und das Rothaargebirge. Ich war selbst erstaunt, als ich die Ergebnisse gesehen habe. Offensichtlich gibt es hier sehr gute Windenergiepotenziale. Hier wurden Windenergieanlagen schon seit 1991 geplant und gebaut, also auch deutlich vor der EEG-Förderung. Man hat hier früh mit Konzentrationszonen gearbeitet, also seitens der Kommune, und damit auch gezielt einen konfliktarmen Ausbau zu betreiben. Auch das ist ja nicht unwichtig, wenn man auf dem Stand von heute 166 Windenergieanlagen kommen möchte. Es gab ein integriertes Klimaschutzkonzept. Daraus hat sich auch eine dauerhafte Arbeitsgruppe gebildet, die auch eine weitere Mitgestaltung sicherstellt. Also hier sind Bürger und Bürgerinnen vertreten, um auch den weiteren Ausbau mit zu begleiten. Finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten wurden gekoppelt. Es gab Eigentumsbeteiligungen an Genossenschaften und Kommanditgesellschaften. Es wurde ein günstiger lokaler Stromtarif implementiert. Und aus den Windparkeinnahmen, die die Kommune generiert, durch Steuereinnahmen, durch Pachteinnahmen, aber auch durch eine Beteiligung an den Betreibergewinnen, wird der Wasserpreis subventioniert und vergünstigt. Also auch davon haben alle privaten Haushalte in der Region was. Akzeptanz stiftend ist darüber hinaus eine Bürger- und Energiestiftung, die wird teilweise finanziert aus Windparkeinnahmen. Und diese Stiftung unterstützt gemeinnützige Projekte. Die ist also auch sichtbar in der Zivilgesellschaft verankert und wird auch wahrgenommen zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und zur Verbesserung der Lebensverhältnisse vor Ort. Auch das betont hier der Herr Piepenbrock als Mitglied der Bürger- und Energiestiftung. Der sagt, die Lichtenau hat eben gerade bei sehr jungen Leuten ein positives Image und es wird eine sehr positive Wertschätzung wahrgenommen. Es wird ausgesagt, dass hier was passiert und dass hier nachhaltig agiert wird und auch wirklich zukunftsträchtig eine Entwicklung passiert. In der Studie selbst finden Sie noch drei weitere Praxisbeispiele mit spannenden Ausgestaltungsvarianten und Erfahrungen. Also schauen Sie gerne rein. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die von den interviewten Akteuren immer wieder hervorgehobenen Potenziale und Erfolgsfaktoren sich folgendermaßen darstellen. Kommunen können Steuereinnahmen generieren, also wirklich auch substanziell, gerade da, wo ja, seit den Umbrüchen, seit den 90ern beispielsweise auch viele Einnahmen weggefallen sind. Es können Pachteinnahmen generiert werden mit Flächen, die sonst ungenutzt bleiben. Mittlerweile gibt es Einnahmen nach den Beteiligungsgesetzen, entweder nach dem Paragraph 6 EEG oder nach Landesgesetzen. Und Kommunen, die sehr aktiv sind, können eben durch den Eigenbetrieb von Anlagen auch ziemlich viel selbst gestalten. Die Bürgerinnen und Bürger haben betont, dass ja, sie auch von Pachteinnahmen profitieren, dass sie es am positivsten finden, wenn sie sich direkt beteiligen können am Eigentum von Windparks oder Genossenschaften, dass sie aber auch durchaus indirekte Beteiligungen wie Darlehen oder Sparmodelle sehr positiv gegenübergestellt sind. Und auch regionale Stromtarife und die ja, nützlichen Entwicklungen durch Bürgerenergiestiftung werden immer wieder positiv hervorgehoben. Wir sehen also, dass ja, Wertschöpfungspotenziale durchaus auch gut bei Kommunen, Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Das Stichwort Akzeptanz kann man hier hervorheben. Ich möchte allerdings einmal betonen, dass Akzeptanz kein Selbstläufer ist. Also nur durch das Angebot von individueller finanzieller Beteiligung oder durch, sag mal, die Präsentation möglicher regionalwirtschaftlicher Effekte ergibt sich nicht gleich eine positive Wirkung auf die Akzeptanz von Bürgerinnen und Bürgern. Hier gibt es viele, viele weitere Akzeptanzeinflussfaktoren. Immer wieder diskutiert wird das Landschaftsbild, werden Naturschutzbelange, Effekte auf Immobilienpreise zum Beispiel, aber auch wie kommuniziert wird und ob man den Akteuren, die mit den Projektierungen vor Ort betraut sind, ob man denen eben auch vertraut. Hier habe ich ein bisschen Literatur verlinkt. Ich schätze mal, dass wir die Folien hinterher auch verteilen können. Sprich, schauen Sie da gerne mal rein, um auch hier noch mehr zu diesen Zusammenhängen zu lernen. Dann komme ich zu meinen letzten Folien, nämlich zu den Handlungsempfehlungen. Wir haben hier Ansatzpunkte für die Politik mitgebracht, um regionale Wertschöpfung anzuregen und zu stärken. Zum einen zur Unterstützung beim Ausschöpfen der bestehenden Möglichkeiten durch den Ausbau von Beratungs- und Informationsangeboten. Ich komme gleich noch zu Details. Dann sind wir eingegangen auf Rahmenbedingungen durch gesetzliche und regulatorische Anpassungen, die verbessert werden können. Und auch finanzielle Anreize, die man direkt in Förderprogrammen setzen könnte, um ja Wertschöpfungs- und Beteiligungskonzepte zu fördern. Es gibt auf regionaler Ebene, aber eben auch auf Bundeslandebene oftmals Energieagenturen, die ja Multiplikatoren sind. Die haben Informationen, die haben Kompetenzen, die kennen sich in vielen Themen aus, die betreiben teilweise schon unseren Online-Wertschöpfungsrechner zum Beispiel, um ihre Kommunen damit beraten zu können. Und auch die sind wichtige Akteure, die man stärken könnte, um ja, das Thema Wertschöpfung, das Thema Akzeptanz, das Thema Beteiligung voranzutreiben und in den Regionen klarzumachen, dass man hier noch viel herausholen kann und dass man einerseits den erneuerbaren Ausbau für die wirtschaftliche Stärkung nutzen kann, aber eben andererseits ja, diese positiven Effekte, sofern man sie erlangt, auch den weiteren Ausbau der Erneuerbaren vorantreiben kann. Hier kann man Leitlinien formulieren, hier kann man Betreiber und Projektierungsunternehmen zertifizieren. Wir kennen das aus Thüringen, wo es ein Label für faire Windenergieanlagen gibt. Sowas auf Bundesebene zu implementieren, wäre zum Beispiel einer unserer Vorschläge, die wir in der Studie gemacht haben. Bei den Rahmenbedingungen haben wir uns mehreren Aspekten gewidmet. Man kann gesetzliche und regulatorische Anpassungen vornehmen, zum Beispiel um Eigentumsbeteiligung zu stärken. Das ist teilweise schon bei Landesbeteiligungsgesetzen so vorgesehen, ne, dass Bürger und Bürgerinnen und Kommunen auch Beteiligungsangebote gemacht werden müssen seitens der Anlagenbetreiber. Dazu gehört aber eben auch, dass man gerade strukturschwachen Kommunen die Investitionen ermöglicht. Also Kommunen, die unter Haushaltsaufsicht sind, keinen Kredit aufnehmen dürfen, sich nicht wirtschaftlich betätigen dürfen ohne Zusage der Aufsichtsbehörden. Denen muss es hier deutlich erleichtert werden, auch zu investieren. Das sind langfristige Investitionen, die risikoarm sind und durchaus dazu beitragen können, ja, auch die kommunalen Haushalte wieder zu stärken. Die Beteiligungsmodelle habe ich gerade schon angesprochen, die können teilweise vereinfacht werden, gerade in dem ein oder anderen Landesbeteiligungsgesetz, auch wenn sie mutig und gut vorangehen und teilweise aber auch noch voneinander lernen müssen, was hier am besten Wirkung entfalten kann. Dann haben wir noch über Förderprogramme gesprochen, geschrieben, um auch finanzielle Anreize zu setzen. Also unsere Idee hierbei ist, dass Wertschöpfung und Beteiligung in kommunalen Konzepten und Strategien verankert werden können. Es werden schon Klimaschutzkonzepte, es werden Energiekonzepte gefördert, in denen die Kommunen sich durchaus Gedanken machen sollen, wie sie die Energiewende vor Ort umsetzen und wie sie für sich am meisten rausholen können. Wir kennen tatsächlich schon Klimaschutzkonzepte, in denen Grafiken vom Online-Wertschöpfungsrechner vertreten sind. Also Kommunen, die tatsächlich ihre Ausbauziele regionalwirtschaftlich bewertet haben und damit eben auch die Bevölkerung informieren und diese Potenziale ausschöpfen wollen. In bestehenden Förderprogrammen wie der Nationalen Klimaschutzinitiative oder auch der GLW ließe sich sowas durchaus implementieren, zum Beispiel aus Voraussetzungen für die Förderung oder eben auch durch Unterstützung, indem ja, Bewertungsmethoden verbreitet werden, oder eben auch ein kommunaler Austausch stattfindet, um voneinander zu lernen. Und auch in neuen Förderprogrammen kann sowas natürlich untergebracht werden. Das war meine letzte Folie. Ich schaue auf die Uhr. Ich habe einigermaßen mein Zeitziel eingehalten. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Fragerunde.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von uns. Es waren jetzt wirklich 2800, mehr als 2800 Leute haben Ihnen jetzt einfach wirklich zugehört, diese 40 Minuten. Das ist schon ziemlich beachtlich. Also wirklich großartig gemacht. Also, man sieht mich noch gar nicht. So sieht man uns drei jetzt wieder. Genau. Und wir würden jetzt einmal noch, glaube ich, Sven Giegold wollte einmal reagieren und auch von seiner Seite noch so ein bisschen die Ergebnisse einordnen und dann gehen wir in die Fragen. Ich werde das ein bisschen so machen. Wir sind natürlich sehr, sehr viele Fragen schon mal als Ankündigung. Ich werde versuchen, die Fragen, die ganz konkret zur Studie sind, dann jetzt als erstes dann zu stellen, dass wir da noch gut durchkommen. Und wo es dann politischer wird, würden wir dann am Ende, denke ich, noch mal 5 oder 10 Minuten mit Sven Giegold eher noch die politischen Fragen machen, weil dass wir die Rollen hier ein bisschen klar haben. Deswegen, lieber Sven, gerne jetzt du.
Kurz, vielen Dank. Ich muss echt sagen, die Ergebnisse sind super spannend und ich würde gerne ein paar Punkte, die ich besonders da mitgenommen habe, nochmal betonen. Also das eine ist, wie deutlich die Wirkung auf Beschäftigung und Wertschöpfung war im Vergleich zwischen einerseits Wind- und Solarenergie und innerhalb der Solarenergie zwischen Aufdach und Freifläche. Die Daten, vielleicht kann man die ja nochmal kurz zeigen, aber die waren wirklich beeindruckend, dass gerade bei der regionalen Beschäftigung in den strukturschwächeren Gebieten die Beschäftigung, die induziert wird durch Freiflächen-Solar, fast nicht wahrnehmbar war, während sie eben bei der Aufdachsolar dann eben vielen Dank. Sehr schön sieht man das hier, dass sowohl bundesweit als auch dann bei dem, was mindestens regional verbleibt, über die 10 Jahre wir ein Aufwachsen sehen von 9.700 auf 20.600 Jobs für die Aufdachsolar und die Freifläche bleibt an der Wahrnehmungsschwelle. Und also das heißt, die Solarenergie Aufdach ist das, was regional Wertschöpfung ermöglicht. Und umgekehrt, wenn man aber die Wertschöpfungseffekte insgesamt ansah, dann war der Wind treibend für die Gesamtsumme an Wertschöpfung. Ich war eben unpräzise. Für die Beschäftigung ist Solar treibend, aber für die Wertschöpfung nach Kreisen war eindeutig windtreibend. Also das heißt, Regionen, die sich gegen die Nutzung der Windenergie entscheiden, entscheiden sich auch gegen den größten Teil des Potenzials an Wertschöpfung durch die Erneuerbaren. Das fand ich nochmal einen ganz wichtigen Punkt und das sah man auch sehr, sehr deutlich in den Grafiken, die du gezeigt hast. Also hier war sehr klar, dass auch die Regionen in Bayern, die absolut hohe Freiflächen-PV-Ausbauzahlen haben, sind in der Grafik hier rot oder hellrot. Und es gelingt ihnen häufig nicht, aufzuschließen zu dem Wertschöpfungspotenzial, was etwa durch die Windenergie möglich ist. Auch im Süden, wie man sehen kann, dass es einige Kreise gibt, die im Süden liegen, aber Wind eben mehr nutzen. und andere nicht. Auch der Vergleich Rheinland-Pfalz zu Bayern und Baden-Württemberg ist da spannend. Oder auch zwischen Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das finde ich politisch wirklich total relevante Ergebnisse. Spannend auch, dass die Wachstumseffekte in den Regionen wieder getrieben waren durch den Solarzubau. Das zeigt wiederum, dass eben dann mehr von der dort auch regionalwirtschaftlich wirksam wird. Ich fand dann noch spannend, dass die Beteiligungsgesetze, beziehungsweise erstmal die Beteiligung im EEG 0,2 Cent pro Kilowattstunde, dass das doch einen ganz erheblichen Teil dessen, was in die Kommunen fließt, ausmacht, in die Regionen fließt, ausmacht. Die 0,1 Cent, die wir zusätzlich verbindlich haben in Niedersachsen, sind dann immerhin 50% mehr. Das ist natürlich erfreulich. Spannend fand ich jetzt vor allem politisch noch eins, und da bin ich gespannt, wie ihr das analysiert habt. Die Faktoren, die dann bestimmen für die Regionen, wie viel der regionalen Wertschöpfung bei ihnen verbleibt, da hattet ihr die Handlungsempfehlungen hinten, davon sind ja etliche für die Kommunen nicht so leicht beeinflussbar. Also zum Beispiel haben manche Kommunen eben hohe eigene Flächen und andere haben das eher nicht. Manche Kommunen haben institutionelle Kapazität, selber Anlagen zu betreiben, sich da stark einzumischen. Andere pfeifen vielleicht schon auf dem letzten Loch und haben kaum die Möglichkeit, das zu tun. Da wäre also spannend, über welche Einflussfaktoren können Kommunen im Rahmen geltenden Rechts eigentlich verfügen? Weil es ist ja planungsrechtlich gar nicht so leicht, Genehmigungen zu versagen oder zu begünstigen, wenn zum Beispiel die Eigentümerstruktur in einer bestimmten Weise gestaltet ist. Da würde mich interessieren, welche Unterschiede ihr da gemacht habt. Diese ganzen Ergebnisse sind hochspannend und ich will nur eins nochmal betonen. Auch mit Blick auf die Debatte, die es ja gab. Ich habe von der Veröffentlichung der Studie durch das Wirtschaftsministerium erst durch die öffentliche Debatte auf LinkedIn erfahren. Weil die übliche Weise, Studien, die hochinteressant sind, gerade angesichts einer öffentlichen Diskussion über genau dieses Themenfeld, die werden natürlich normalerweise mit eigener aktiver Kommunikation des Ministeriums betrieben. Das habe ich selber oft gemacht und mitgemacht. Und das ist das Ungewöhnliche. Ungewöhnlich ist nicht, und da liegt auch überhaupt keine Kritik, dass die Autoren dieser Studie nicht über ihre Seiten und über Vorträge, über diese Ergebnisse informieren durften. Das wollte ich nochmal sagen. Das ist kein Widerspruch zu dem Dargestellten, aber das erklärt wahrscheinlich die doch intensive Diskussion. Ja, soweit.
Danke dir, Sven. Steven, magst du einmal eingehen auf das, was Sven gesagt hat oder gefragt hat bezüglich auch, ich glaube, die letzte Frage war ja eher zu was Kommunen innerhalb ihres Rahmens da noch konkret tun können. Und auch was dann, genau, ob du noch irgendwas rausgepickt hast, auf das du reagieren magst.
Ja, gerne. Ja, das ist natürlich eine absolut korrekte Beobachtung gewesen. Wir haben betont und haben das auch in der Studie selbst betont, in unserem schriftlichen Bericht, dass Kommunen dort, wo sie selbst aktiv werden können, das auch tun sollten. Allerdings sind die Kommunen, naja, nicht zwingend die Hände gebunden. Das wäre falsch, der falsche Begriff, sondern es kann einfach teilweise kompliziert und aufwendig werden. Ja, wir haben eine ganze Menge Kommunen, gerade die kleineren ländlichen, die potenziell strukturschwach sind, denen das Budget fehlt, denen die Kapazitäten fehlen, wir kennen ganz kleine Kommunen, wo auch die Bürgermeister, Bürgermeisterinnen, die oftmals Antreiber, Initiatoren von solchen Ausbauaktivitäten sind, die ehrenamtlich noch unterwegs sind und ja, sich dann über ihren Pflichtaufgaben hinaus solchen Themen nicht immer widmen können. Auf der anderen Seite kennen wir aber viele Best-Practice-Beispiele, wirklich, ich habe sie mit Wunsiedel und Lichtenau zwei dazugeholt, die schon seit den 1990er Jahren sich diesem Thema verschrieben haben, die das Potenzial gesehen haben, die gesagt haben, wir wollen hier was machen, wir müssen das machen und wollen das auch selbst steuern, also eigene Flächen bereitgestellt haben. Und da, wo sie keine eigenen Flächen haben, mit den Flächeneigentümern sprechen und durchaus sagen, pass auf, es gibt hier Potenzial, ihr habt hier Fläche, die ja einen ganz neuen Wert haben kann. Die Frage, ob man das zum Beispiel mit landwirtschaftlicher Nutzung oder ähnlichem vergleicht, kann man mal ganz kurz ausklammern. Aber die neuen Wert hat und wo man sagen kann, dieser Wert sollte auch möglichst nicht nur bei Einzelpersonen bleiben, nämlich bei Flächeneigentümern. Wir kennen tolle Modelle, wo es Flächenpooling gibt, wo die Pachteinnahmen auf umliegende Flächeneigentümer verteilt werden, die sonst leer ausgehen, wo Flächeneigentümer in Stiftungen einzahlen, Teil ihrer Pachteinnahmen, um auch andere Bevölkerungsteile profitieren zu lassen, damit es eben nicht nur an einzelne Eigentümer fließt. Und wir kennen auch Beispiele, wo die Kommunen es geschafft haben, Flächeneigentümer dazu zu bewegen, nicht jeden auswärtigen Investor, der an die Tür klopft und hier ein Projekt aufbauen möchte, die sind ja mittlerweile heutzutage sehr schnell bei der Hand mit auch mit Flächensicherungsverträgen, diese auf diese Flächen zu lassen, sondern tatsächlich auch ja zuzulassen, dass sich vor Ort entsprechend Initiativen gründen, Bürger und Bürgerinnen zusammenkommen können und sagen können, diese Fläche, die zwar Einzelnen gehört, die aber zu unserer Gemeinde gehört, wollen wir auch hier für unsere Gemeinde nutzen. Also hier müssen Kontakte gesucht werden, hier müssen Potenziale aufgezeigt werden, es muss klar gemacht werden, dass man hier auch in der Region etwas bewegen kann, wenn man eben auch selbst daran arbeitet.
Super, super, vielen Dank. Da ist jetzt auch Professor Bert Hirschel noch dazugekommen. Hirschel noch dazugekommen. Hallo. Hat Steven Salecki auch schon vorgestellt. Wollen Sie gerade noch was ergänzen dazu?
Genau, ich habe mich im Hintergrund gehalten, weil das bisher ein wunderbarer Vortrag von Steven war. Ich denke, an der Stelle, keine Angst, ich will kein Co-Referat machen, aber will kurz mal die Gelegenheit für politische Aktivitäten nutzen oder beziehungsweise darauf hinzuweisen, dass wir eigentlich jetzt gerade sehr günstige Zeitfenster haben, um in dieses Thema einzusteigen, und zwar auf allen Ebenen. Wir haben durch das Windflächenbedarfsgesetz im Moment das Zeitfenster, wo in allen Kommunen und Regionen die planerischen Vorgänge laufen. Und Kommunen können sich da natürlich im Gegenstromprinzip auch einbringen. Das heißt, die Frage, welche Flächen werden ausgewiesen, will ich mich da einbringen oder will ich das verhindern, die wird gerade verhandelt. Und mit dem, was wir hier präsentieren, zeigen wir gute Gründe auf, sich da proaktiv einzubringen und dieses Zeitfenster der Regionalplanung zu nutzen, um Flächen zu haben, die dann eben so verwendet werden können, wie wir es aufgezeigt haben. Das können viele Kommunen aber nicht aus Kapazitätsgründen. Das heißt, an der Stelle kommt die nächste Ebene ins Spiel, das Land. Ja, das heißt, wir brauchen diese Unterstützungsstrukturen. Hier ist interessanterweise Thüringen ein ganz gutes Beispiel, die eben sehr gute Beratungsangebote für Kommunen haben, die auch diese Frage, wie baue ich solche Projekte auf, wie kann ich mich da eventuell finanziell einbringen, dafür braucht es Unterstützungsstrukturen für viele Kommunen, die da gar nicht das Personal dafür haben. Da ist das Land gefordert und das Land ist auch gefordert bei dieser Frage der finanziellen Beteiligung. Ne, weil viele finanzschwache Kommunen und die, die unter Haushaltsaufsicht stehen, die dürfen im Moment nicht. Und das ist aber widersinnig. Wir haben interessanterweise gerichtliche Untersuchungen dazu, die das, was Steven Salecki vorhin gesagt hat, dass es sich ja um vergleichsweise risikoarme Investitionen handelt, die aber dann nachhaltige Einnahmen in den Haushalt längerfristig ermöglichen. Dafür braucht es haushalterische Regelwerke, die diese Investitionen ermöglichen. Und da können Bund und Länder zum Beispiel mit Bürgschaften und Krediten, aber auch mit diesen Beratungsunterstützungen helfen. Und am Ende, die Bundesebene ist natürlich ganz entscheidend. Und da nur mal auf einen Aspekt hingewiesen, wir verhandeln gerade das Strommarktdesign neu. Und da geht es ganz stark in die Richtung, dass endlich erkannt wird, dass wir stärker die regionale Ebene berücksichtigen müssen. Jetzt haben wir sowas wie Regionalstromangebote, die da einen enormen Beitrag leisten können. Die sind aber heute so konstruiert, dass sie quasi immer teurer sind als der Standardtarif. Weil sie müssen, um eine grüne Eigenschaft nachzuweisen, Zertifikate kaufen und um einen Regionalnachweis zu erbringen, wieder ein Zertifikat kaufen. Das macht das immer teurer. Wenn ich aber ein Regionalstromangebot habe, was ich netzdienlich bereitstelle, was Erzeugung und Verbrauch kommunal oder regional zusammenbringt und damit eben einen Beitrag zur Netzdienlichkeit leistet, dann sollte das günstiger gestellt werden. Das muss ein günstigeres Angebot sein. Das ist genau passend zu der Debatte. Und an der Stelle haben wir jetzt, glaube ich, ein Zeitfenster, wo wir sowas reinbringen können. Wir sind bei der Frage von Strompreiszonentrennung, da kommen wir nicht weiter. Die anderen Angebote werden auch gerade alle tot diskutiert und es ist wahnsinnig komplex. Das wäre eine einfache Möglichkeit,
um für Wertschöpfung, Systemdienlichkeit, Akzeptanz, Beiträge zu leisten. Danke.
Vielen Dank. Vielen Dank, das war super, weil das ganz viele von den Top-Fragen, die ich jetzt zur Studie hier rausgefiltert habe, auch mit beantwortet hat. Also wir haben nämlich sehr, sehr viele Fragen dann auch. Zum Beispiel Sabine fragt hier, es hat auch vielen Leuten gefallen, ich hätte gerne eine Blaupause-Anleitung für kleine Dörfer bis zu 1000 Einwohner, wie die erneuerbaren Energien zum Wohle des Dorfes ausbauen und nutzen können, zur anteiligen Selbstversorgung, Energy Sharing, Wertschöpfung im Dorf, intelligent, digital, vernetzt und für die elektrische Zukunft. Das fragt Sabine. Toni fragt hier, wird er noch so ein bisschen, genau, sagt mal, macht hier ein kleines Beispiel auf. Angenommen, er sei Leiter einer ländlichen Kommune. Welche Tools brauche ich, um herauszufinden? So eins haben wir ja schon gesehen, dass den Rechner, den Steven Salecki vorgestellt hat, zum Beispiel. Aber der fragt hier auch nach Tools. Also da gibt es ganz, ganz viele Fragen zu und genau, auch Handlungsempfehlungen für ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen. Ich bin hier auch ehrenamtlich in Düsseldorf unterwegs, auch in der Kommunalpolitik. Und das ist ja immer so was, dass es natürlich die eine Sache ist, was die Stadtverwaltung so mitbekommt, aber das hat noch, wenn man natürlich die ehrenamtlichen Stadträtinnen und Stadträte da dann auch nochmal auf die Verwaltung zugehen, dann kann das auch nochmal einen Unterschied machen. Also vielleicht, um das mal zusammenzufassen, hier ein ganz großer Aspekt von, wie kriegt man diese Informationen, diese Möglichkeiten auch besser an die Leute dran. Hier auch noch, müssten nicht alle Stadtkämmerinnen diese Studie bekommen, wie kann dieser Personenkreis angesprochen und adressiert werden. Bisschen was, ich glaube, vieles davon hat Bert Hirschel jetzt schon gerade gemacht. Wie sage ich das dann? Sorry, schon gesagt. Wollt ihr drei da noch ergänzen? Wie kommt man besser gleich auch an die kleinen Kommunen, auch an die Ehrenamtlichen etc. ran? Ja, gerne, Steven.
Ja, aber gerne. Nach meiner Erfahrung, nach einigen Gesprächen mit Akteuren, die sich ähnliche Fragen gestellt haben, wie kann ich vorgehen, aber auch selbst zu Ansätzen gekommen sind, kann ich eine Empfehlung geben, nämlich ja, mal nach links und rechts zu schauen. Was machen die Nachbarkommunen? Also es gibt durchaus Situationen, da passiert in der Nachbarkommune sehr, sehr viel. Da haben sich schon Energiegenossenschaften gegründet, sind Bürger aktiv geworden. Oder bei den Stadtwerken gibt es Leute, die Konzepte haben, die Visionen haben, die sagen, lass uns gemeinsam ein Bild zeichnen, wo wir hinwollen. Und das kann ja durchaus auch, ich sag mal, so eine Art regionaler Spillover werden, dass man sich genau diese Konzepte hernimmt und sagt, so sehr unterschiedlich sind wir gar nicht, also gegenüber unserer Nachbarregion. Es gibt eine ähnliche Kultur, ähnliche zivilgesellschaftliche Strukturen. Und da kann man auch durchaus davon lernen. Sodass man da mal durchaus schauen kann, was gibt es schon an Energie- und Klimaschutzkonzepten, was gibt es schon an Aspekten, die Wertschöpfung, Beteiligung dort umfassen. Und ja, ein allererster Schritt könnte auch durchaus sein, bei bestehenden, also bei Anlagenbetreibern, die schon vor Ort ansässig sind, auch mal anzuklopfen, mit den Musterverträgen von der Fachagentur für Wind und Solar zu winken, was die Zahlung nach Paragraph 6 EEG angeht, und erstmal einen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, hier, das Minimum wollen wir schon mal rausholen, und damit kann man dann auch durchaus weitere Planungen angehen, Bürger und Bürgerinnen einfangen und sagen, schaut, hier fließt Geld, hier kann was passieren, hier gibt es Potenzial auch für weitere Tätigkeiten. Und dann natürlich die Unterstützung der Aktivitäten vor Ort. Also es passiert immer sehr schnell, sobald die ersten Planungsschritte losgehen, dass Gegeninitiativen vor Ort sind. Also da gibt es ja durchaus Akteure, die gut organisiert sind, die schnell mit Infomaterialien, mit ja, teilweise kritischen Aussagen daherkommen, die auch nicht immer einer guten Überprüfung standhalten, sage ich mal. Und dem muss man auch entgegentreten. Ja? Also auch wirklich die Zivilgesellschaft zu aktivieren und zu sagen, wir wollen hier nicht nur eine kleine laute Minderheit hören, die dagegen ist, aus welchen Gründen auch immer, sondern wir wollen, dass die gesamte Gesellschaft hier vor Ort sich zu dem Thema einbringt. Und dann kann man mal schauen, wo die Mehrheit steht. Und das ist ja erfahrungsgemäß, wenn sich genügend beteiligen, dann doch immer ein positives Bild auf das, was gerade passiert, nämlich, dass wir hier Infrastrukturen aufbauen, dass man zukunftsgerichtet mitgestaltet.
Lieber Sven, ich glaube, da hast du sicher auch was zu sagen. Du fährst ja, nee, weil du fährst ja so viel auch durch Niedersachsen und durchs Land und wirst ja sicher auch ganz vielen Leuten angesprochen dazu. Also wie ist deine Erfahrung? Wie ist da, ist da, ist da mehr, braucht es da mehr Wissen, braucht es da mehr Vernetzung, braucht es da mehr Beratung oder was braucht es?
Also bei uns ist halt glaube ich, ein bisschen anders. Wir haben ja das Be Niedersächsische Beteiligungsgesetz. Das hat eine enorme Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt. Ich sage mal ein Beispiel, hier der Nachbarlandkreis Rothenburg-Wümme. Da werden jetzt 4% der Fläche, genau wie Professor Hirschel gesagt hat, ausgewiesen für Wind. Das sind richtig viele Windanlagen. Es gibt null Bürgerinitiativen dagegen. Es gibt nur Streit im Wesentlichen darum, wer in den Genuss dieser 4% kommt. Und Leute sind beleidigt, wenn sie es nicht kommen. In anderen Teilen Deutschlands haben wir ganz andere Lagen. Da gibt es in jeder Milchkanne eine Bürgerinitiative. Und also hier zumindest würde ich sagen, gibt es natürlich auch Grummeln, aber die Lage ist sehr anders durch dieses Beteiligungsgesetz. Und es kommt hinzu, das Land hat eine Beratungsinfrastruktur, die meisten Landkreise haben Energieagenturen und das sind diese Institutionen, die es gibt. Was natürlich ein Problem ist, wenn Kommunen wenig Geld haben und sich finanziell nicht selber beteiligen können. Also das, was gesagt wurde, das muss man den Kommunen, so gut es irgendwie rechtlich geht, ermöglichen. Und auf der anderen Seite gibt es Bürgerenergiegenossenschaften, die zumindest auch dafür sorgen können, dass mehr Kapital in der jeweiligen Region bleibt. Wo ich hakte bei dem, was gesagt wurde, war, also zum einen will ich noch nicht aufgeben, dass wir irgendwann Marktwirtschaft auch im Bereich der Stroms bekommen. Was meine ich damit? Das kann nicht sein, dass auf Dauer wir einen bundesweiten Preis haben. Das ist auch etwas, was mich an Katharina Reiche irritiert. Während sie sonst immer für Marktwirtschaft ist, will sie hier lieber den Zubau begrenzen. Die Alternative wäre doch klar, Preissignale, die einen Überfluss an Elektronen in den Gebieten billig machen, wo sie besteht, und ein Defizit etwas teurer machen. Wir wissen aus den Studien, dass durch die besseren Anreize dann überall in Deutschland der Strom billiger würde. Er würde nur im Norden etwa und im Osten etwas mehr billiger als in anderen Teilen Deutschlands, die zu lang gezögert haben. Deshalb, ich will das noch nicht aufgeben. Ich habe aber eine Rückfrage an Herrn Hirschel. Und zwar haben Sie ja gesagt, man solle ermöglichen, was ich sehr logisch fand, regionale Bezüge von Strom, wenn sie netzdienlich sind, dass sie günstiger werden als anderer Strom. Das ist ja im Grunde eine Form dessen, was die EU Energy Sharing nennt. Und heute eben so ist, wenn ich zum Nachbarn einen Direktliefervertrag mache, nur über die Straße, dann zahle ich die gleichen Netzentgelte und Gebühren und ich habe am Ende höhere Kosten, als wenn ich den Strom einfach normal verschicke. Da ist die Frage, wie bemisst man Netzdienlichkeit? Weil, und da, dafür habe ich noch kein praktikables Modell gesehen. Wenn das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung das hätte, ich glaube, damit könntet ihr die Debatte aufrollen.
Ja, dazu vielleicht zwei Anmerkungen. Das eine ist, mein Regionalstromvorschlag, also grüner Regionalstrom, das ist ja was, was Stadtwerke Energieversorger anbieten, die das eben heute teurer anbieten. Und ich finde, die sollten ein Level Playing Field haben, was, wenn das denn netzdienlich läuft, dann auch günstiger anzubieten ist. Ja, weil das habe ich am Benefit. Vielleicht klappt das irgendwann mit den dynamischen Netzentgelten, dass das dann auch günstiger wird. Aber so wie es im Moment konstruiert ist, dass ich sozusagen Nachweise kaufen muss, die das per se immer teurer machen, das ist absurd. Ja? Das zweite, Energy Sharing, ist dann sozusagen die semi-professionelle Variante davon, wo sich verschiedene Akteure zusammenschließen, wo natürlich auch professionelle Dienstleister das mit unterstützen können. Vielleicht sind es auch Energieversorger. Das wissen wir im Moment noch nicht, wie das läuft. Der Rahmen, der oder wie es laufen wird, ne? Der Rahmen, der im Moment gesetzt ist, der scheint erstmal darauf hinauszulaufen, dass es eine Nische bleibt. Und das ist schade, muss ich auf jeden Fall sagen. Es ist schade. Ideal, um es ohne das weiter auszuführen, ideal wäre im Grunde, man würde diese vielen Detailregelungen, Mieterstrom und Gebäudeenergieversorgung, dass man das vielleicht alles integriert in einen Energy-Sharing-Ansatz, der dann aber so konstruiert sein muss, wieder vereinfacht gesagt, wenn das netzdienlich auf die Straße gebracht wird, dann soll das auch ein günstiges Angebot werden können, weil im Grunde wollen wir es ja, dass Strom, der lokal erzeugt wird, auch lokal verbraucht wird. Und das ist ja das Ziel. Und bei Energy Sharing sollte es dann auch die Bürgerinnen und Bürger noch überschreiten können, dass da bis hin zu eben Kommunalbeteiligung und kleinere Unternehmen irgendwie auch mit da reingehen können. Ne? Wäre der Idealzustand. Und wie kriege ich das jetzt regional verankert? Auch da würde ich sagen, ein leichterer Zugang als das, was alles im Moment diskutiert wäre, weil wir sind, um mal gleich die beiden Pole aufzuzeigen, zwischen der einheitlichen nationalen Strompreiszone und Nodal Pricing, also der ganz dezentralen Variante, liegen von der Umsetzung her Welten und ich bezweifle, dass wir da weiterkommen bei der Debatte. Was aber mittlerweile sich so ein bisschen etabliert, ist so der Blick auf eine dezentralere, ich sage mal, Regionalnetzstruktur. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte so Stadt-Umland-Netzverbünde, Regionalnetzverbünde in der Größenordnung 20, 30, 50 Regionalnetze, die Stadt-Umland-Verbünde, wo Wind und Sonne nahräumlich gut zusammenwirken können und da drin mit dem klassischen Bilanzkreismodell solche Regionalstromangebote, das könnte vielleicht eine Lösung sein. Das sind alles Elemente. Also da geht es nicht um eigentumsrechtliche Fragen, sondern um die Zusammenarbeit von solchen Netzverbünden, in denen dann netzdienliche Stromangebote stattfinden. Mit Mechanismen, wie man sie vom Energiewirtschaftsgesetz her kennt. Ne? Bilanzkreisausgleich ist ein gängiges, für alle Beteiligten bekanntes Instrument. Aber das vielleicht nur dazu. Das ist nicht durchgerechnet. Das ist so eine Idee, um eventuell aus dieser verfahrenen Diskussion, die wir im Moment haben, rauskommen.
Ja, wieder sehr gut, ein sehr gut erzogenes Podium, weil ihr habt direkt die Fragen schon beantwortet, die ich jetzt stellen wollte, beziehungsweise unsere Gäste gestellt haben. Heinz Schwalb hat genau diese Frage gestellt nach zur regionalen Netzinfrastruktur und der Bedeutung. Wir haben auch einige Fragen in der Tat zu Strompreiszonen und grundsätzlich Netzinfrastruktur. Haben wir, glaube ich, jetzt schon sehr gut einmal beantwortet. Ich habe jetzt hier noch drei, ich versuche die Frage ein bisschen zusammenzufassen, drei Themenbereiche, die Menschen jetzt bezüglich explizit der Studie und regionaler Wertschöpfung interessieren. Also einmal ist es der Bereich Speicher und Batterien, inwieweit die Rolle der Betrieb und die Nutzung etc. von Speicher mit einbezogen werde oder ob es da, ich glaube, eine Frage war, ob es eine Folgestudie zu Speichern gibt. Also vielleicht nochmal den Themenbereich Speicher und ein bisschen damit mit verbunden auch Themenbereich regionale Wärme, Pyrolyse, diese Themen, inwieweit das zur Wertschätzung beitragen kann, ob es da schon Daten gibt. Genau, vielleicht fangen wir da mal an und dann habe ich noch zwei kleinere, bevor wir schließen. Wer mag das? Steven, magst du das?
Ja, gerne. Ich würde mal mit dem Bereich Wärme und Pyrolyse anfangen. Wir haben hier in der Studie bewusst Stromerzeugungsanlagen bewertet und ich habe schon gehört, in sozialen Beiträgen hat sich der Fachverband Bioenergie schon traurig geäußert, dass wir die Bioenergie nicht berücksichtigt haben. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint, sondern es brauchte einfach eine Eingrenzung damals. So dass man durchaus da auch nochmal drauf schauen könnte. Ja, da haben wir mehr Beschäftigungseffekte zum Beispiel und wir haben ja auch eine starke Bioenergiebranche, die seit Jahrzehnten schon ja auch zur Energiewende beiträgt. Zur Wärme. Im Wärmebereich, bei der Wärmewende, haben wir natürlich deutlich eher die Verbindung zwischen der Erzeugung vor Ort und dem Verbrauch vor Ort. Also hier geht es deutlich eher auch um die Eigenversorgung. Ja, gerade in den letzten Jahren haben wir es gemerkt, dass Wärme auch bei den privaten Haushalten, bei Bürger und Bürgerinnen als Thema an Bedeutung gewinnt, dass man da auf die Kosten schaut und dass man auch guckt, was man selber machen kann. Sowohl als Gebäudeeigentümer selber, aber auch auf Quartiersebene, gerade in den Städten, wird geschaut, wie bekommen wir es hin, unsere ja teilweise dicht besiedelten Gebiete hier denn auch nachhaltig zu versorgen. Die kommunale Wärmeplanung, die die Kommunen mittlerweile in die Pflicht nimmt, die sorgt auch dafür, dass man sich da genauer Gedanken drum macht. Und auch hier kennen wir wirklich schöne Beispiele von ja, Bürgerinitiativen, die Genossenschaften gegründet haben, bei denen die Kommune eingestiegen ist, ins Netz mit investiert hat und dafür gesorgt hat, dass ein großer Teil der Wertschöpfungskette, die von der Wärmeerzeugung über den Transport bis zu den Haushalten und ja auch den Vertrieb, ne, auch die Wärme muss ja auch vertrieben werden, die Kunden müssen gemanagt werden, dass da ein großer Teil der Wertschöpfungskette vor Ort angesiedelt ist und entsprechend auch ein großer Teil der Wertschöpfung, die mit der Wärmeversorgung einhergeht, vor Ort gehalten werden kann. Wo wir früher Geld für Erdöl und Gas ausgegeben haben, nicht nur an Akteure außerhalb der Region, sondern an Akteure außerhalb Deutschlands, außerhalb der EU, kann man das eben sehr gut vor Ort machen und entsprechend ähnliche Konstrukte gestalten und die aber auch tatsächlich in Verbindung bringen mit, ja, mit der Stromseite. Also da kann man über Sektorkopplung nachdenken, da kann man aber auch darüber nachdenken, mit den finanziellen Erträgen, die man hat, mit den Erlösen, die man zum Beispiel aus, wir haben es gesehen, Windenergieanlagen sind prädestiniert für hohe Erlöse über viele Jahre hinweg, mit diesen Erträgen auch weitere Bereiche der Energiewende oder auch des Klimaschutzes insgesamt zu finanzieren und ans, ja, ans Laufen zu bringen. Genau. Zu Speichern und Batterien würde ich, glaube ich, mal an Bernd abgeben, der
Gerne.
bestimmt ein gutes Bild davon hat, wie die auch zur Netzsituation beitragen.
Ja, vielleicht auch da nur kurz. Ich denke, heutzutage ist es Standard, dass bei den kleinen Anlagen kleine Speicher dazu verkauft werden und da gibt es natürlich dann auch einen Beitrag zur Wertschöpfung. Viel spannender finde ich den Blick auf größere Speicher und deren systemische Wirkung und da auch jetzt mit Blick auf die aktuelle Debatte, auch da wieder so ein aktuelles Schlagwort, was gerade diskutiert wird oder was ja droht zu kommen, der sogenannte Redispatch-Vorbehalt. Das heißt, es werden sogenannte gestresste Netzgebiete ausgewiesen, wenn da 3% des erneuerbaren Stroms abgeriegelt wird, sozusagen, wenn angeblich zu viel erneuerbarer Strom da ist, dann werden die nicht mehr vergütet, um sozusagen den Anreiz wegzunehmen, also eigentlich letzten Endes ein Ausbauverbot. Ich halte diesen Ansatz für falsch, weil wenn man es hinbekommt, dass auch in gestressten Netzgebieten, sage ich mal, Wind und Sonne und Speicher zusammen angeschlossen werden. Ja, also im Moment ist es so, dass sich diese Leistungen dieser drei Technologien, die werden aufeinander gestapelt und dann müsste das Netz gigantisch ausgebaut werden und es geht nicht. Wenn ich aber in Zukunft an einem Netzverknüpfungspunkt diese drei Technologien zusammenbringe, die sich ja übers Jahr gesehen ausgleichen, die so gefahren werden können, dass da sozusagen die auf einem Leistungsniveau einspeisen und ans Netz gehen, dann kriege ich einen Zubau hin und so. Also wir könnten viel intelligenter mit diesen Herausforderungen umgehen und natürlich ist die Fußnote dazu immer, der Netzausbau muss mit Hochdruck weitergehen und ich darf keine, sollte keine Signale setzen, dass die Netze jetzt schön langsam machen können und die Erneuerbaren sich erstmal hinten anstellen. Also dafür gibt es Lösungen und dafür sind, deswegen habe ich das Beispiel genannt, die Speicher natürlich eminent wichtig, die dann eben dafür sorgen können, dass der Stress im Netz kleiner wird.
Ja, super, vielen Dank. Und dann, bevor ich fürs Ende an Sven nochmal fürs Politische vielleicht übergebe, noch eine Frage, weil wir Europe Calling ja heißt und deswegen muss ich noch eine Frage zu Europa stellen. Das war jetzt, glaube ich, gar kein Thema in der Studie, weil es würde mich einfach brennend interessieren, weil wir hier zwei Expertinnen einfach da haben. Wie sind wir denn da in Deutschland so bei der regionalen Wertschöpfung im internationalen oder im europäischen Vergleich? Also gibt es da besondere Länder, wo man sagen würde, die machen das noch viel besser oder gibt es da so Kommunen, europäische Kommunen, wo man sagt, hey, das sind besondere Beispiele. Also wenn wir dann doch mal öffnen, wir haben einen europäischen Strommarkt sowieso, dann können wir auch vielleicht dieses Thema regionale Wertschöpfung europäisch betrachten. Gibt es da besonders gute Beispiele, die man dringend mal googeln sollte, wenn man sich dafür interessiert, vielleicht es so zu formulieren? Ja, gerne, Steven.
Da kann ich ja ein Beispiel hervorkramen, das sicherlich dem einen oder anderen auch schon eingefallen ist, nämlich Dänemark. Dänemark hat in Sachen finanzieller Beteiligung schon früh auch auf gesetzlicher Ebene, auf nationaler Ebene eben festgelegt, dass es da eine Beteiligung braucht von Anwohnenden an Windenergieanlagen. Das ist auch diskutiert worden im Zusammenhang mit möglichen negativen Effekten, sag ich mal, auch wenn man das nicht Kompensation nennt und wahrscheinlich auch nicht nennen sollte, sondern es geht ja wirklich um Chancen, um Potenziale, um die auszunutzen. Aber da ist tatsächlich viel passiert und auch wenn ich mich recht entsinne, ist die Wirkung dieses Gesetzes auch schon untersucht worden in Akzeptanzstudien, wo auch gezeigt werden konnte, ja, in Dänemark mit den Windenergiepotenzialen, die es vor Ort gibt, und dem starken Ausbau, den es in den letzten Jahren auch einfach gab, hat sich damit auch etwas getan bei der Einstellung der Bevölkerung. Ja? Und wir haben ähnliche Beispiele ja auch im bundesweiten Vergleich. Also wir haben ja viel bürgergetriebene Anlagen mit hohen Beteiligungsgraden, beispielsweise in Schleswig-Holstein. Also da ist das ja quasi in der DNA der Windenergiebranche vor Ort quasi verankert, dass es da auch um Beteiligung geht. Und da haben wir auch, ja, zeigen auch Studien andere Akzeptanzwerte als teilweise in anderen Bundesländern, wo es ja erst durch, sage ich mal, Landesgesetze dazu kommen musste oder eben durch langwierige Erfahrungen, weil der Ausbau nicht so schnell vorangehen konnte.
Ja, danke. Vielleicht mal, um auf die ganz kleine Ebene zu ziehen, weil ich bringe mal das Beispiel in diesem Webinar, dass, glaube ich, die höchste Akzeptanz für die Energiewende meiner Familie erzeugt wurde, dadurch, dass mein Papa jetzt mit seinen Solarpaneelen auf der Garage sein Elektroauto laden kann. Also es sind ja auch diese kleinen Dinge, wo man dann über so, und da wird der Strom selber verbraucht, das ist seine eigene Wertschöpfung und so, das ist ja auch eine Form von, genau, Form von Akzeptanz, und da dann auch nicht mehr verstanden wird, warum dann auf dem Hügel vielleicht keine Windkraftanlage gebaut werden kann, die dann auch noch zur Kommune gehört. Also das ist ja ein bisschen so, dass durch das Persönliche dann auch oftmals dann die Bereitschaft und die Offenheit größer wird. Jetzt mal nur so anekdotisch, aber wir haben da ja schon ein paar Webinare auch zugemacht zu dem Thema. Das heißt, das sind ja auch so ein paar Daten dahinter, dass das hilft. Und ihr habt ja auch ein paar gezeigt. So, jetzt will ich in den letzten 4 Minuten einmal noch politisch öffnen, weil wir natürlich ganz, ganz viele Fragen auch bekommen haben. So, wie geht das jetzt weiter mit den ganzen Energiegesetzen? Wie kann man das Bernd Hirschel hatte schon angesprochen, auch Redispatch-Vorbehalt, und Sven hatte auch schon ein bisschen was angesprochen. Also, was kann man tun? Sabine fragt hier, was können Bürgerinnen tun, wenn die Bundesregierung da einen Weg geht, den sie nicht gut finden? Was können wir tun, damit sich die Bundesregierung an die Pariser Klimaziele hält? Da haben wir natürlich ganz viele Fragen, es sind jetzt 245 Fragen so. Also, Sven, vielleicht für dich einmal politisch, wie geht es jetzt weiter mit den Gesetzespaketen, die da jetzt dann gekommen sind, und wo ist da Einflussmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, die sich einsetzen wollen, um eine möglichst gute regionale Wertschöpfung eben zu bekommen?
Das ist eine gute Frage, denn im Moment ist ja der Stand so, es gab sehr intensive Kritik, sowohl an den Vorschlägen zum Netzpaket. Bernd Hirschel hatte das ja eben auf den Redispatch-Vorbehalt bezogen, aber auch andere Elemente im Netzpaket. Das ist ja doppelt und dreifach genäht, damit die Ausbaubremse wirklich zieht. Und genauso gibt es eben die Vorschläge im EEG, die für die Aufdachsolar die feste Vergütung zu beenden, ohne dass es eine marktliche Alternative für die Betreiber bereits gibt, die funktioniert. So, das ist derzeit beides blockiert in der Regierung, weil die SPD auch als Reaktion auf die Demonstrationen, die es gab, offensichtlich gesagt hat, so geht das für uns nicht. Wir starten die Verbändebeteiligung noch nicht. Also die Länder- und Verbändebeteiligung der Entwürfe aus dem Wirtschafts- und Energieministerium ist derzeit nicht geöffnet. Und damit weiß keiner ganz genau, wie es denn nun weitergeht. Heute gab es eine Einigung auf einige weitere Elemente bei dem Gebäudemodernisierungsgesetz, wo ja auch nochmal Fragen der Erneuerbaren betroffen sind. Aber auch da weiß man noch nicht ganz genau, wie das nun weitergeht. An den heutig bekannt gewordenen Fragen dort ist besonders auffällig, dass Vermieter, die noch schnell ihre fossile Heizung nachrüsten wollen, ohne dass ihre Mieterinnen und Mieter sich dagegen schützen können, dadurch, dass der Vermieter einen Teil der Kosten übernehmen muss in Zukunft. Die kriegen jetzt noch eine Laufzeitverlängerung und können noch schnell fossile Heizungen einbauen, ohne dass die Mieter geschützt sind. Das finde ich schon ziemlich skurril. Und im Wesentlichen ist es so, es gab ganz viel Kritik an diesen Entwürfen. Und ich höre auch sehr viel Kritik aus CDU, CSU und Sozialdemokratie, auch aus den Ländern. Es gibt, glaube ich, ganz viele Akteure, die diese Studie sich sehr genau anschauen werden, weil die im Grunde für die Länder- und Verbändebeteiligung viele Argumente liefert. Denn was sie ja im Kern sagt, ist, wenn das so weitergemacht wird, dann gehen genau die erneuerbaren Energieformen, werden ausgebremst, die für regionale Beschäftigung sorgen, also die Aufdach-PV, und auch einen relevanten Teil der Wertschöpfung und der Wachstumseffekte bringen, die wir in der Zukunft dann noch erwarten können. Und das sind ja beeindruckende Summen, nicht? Also wenn man sagt, was ihr da ermittelt habt, dass da hohe Milliardenbeträge an zusätzlichem Wertschöpfungspotenzial für die Regionen kommen und dann dagegen rechnet, in welchen Sektoren das unter Druck steht, ich glaube, das wird viel Aufmerksamkeit erfahren. Ich würde mich nicht wundern, wenn die Daten aus Ihrer und eurer Studie in der Verbände- und Länderbeteiligung eine ganz gewaltige Rolle spielen werden. Und deshalb ist das so ein spannendes Thema. Und ich hoffe, dass es gelingt, in dieser Debatte die ganze Sache wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Es gibt natürlich Probleme beim Ausbau. Das ist auch ganz normal, weil die Energiewende ist so ein Riesenprojekt. Da gibt es, es geht nicht darum, dass alles so bleibt, wie es ist. Also Katharina Reiche spricht ja reale Probleme in der Energiewende an. Der Netzausbau ist nicht hinterhergekommen, in dem Maße. Wir haben nicht genug Flexibilität im Markt, weil die dynamischen Stromzähler nicht ausreichend da sind, weil die Batterien nicht die richtigen Anreize haben, dann einzuspeisen und auszuspeisen, wenn es sinnvoll wäre. Die Autos, die jetzt endlich in den Markt kommen, können bisher nicht bidirektional betrieben werden, die Batterien. Also es gibt ganz viele Lösungselemente. Dazu gehören auch die regionalen Preisanreize, die die Probleme lösen würden, die Katharina Reiche zu Recht anspricht, ohne die Schäden anzurichten, die die Daten hier nahelegen, die in dieser Studie vorgelegt wurden. Und daher bin ich auch eigentlich ganz optimistisch, dass am Ende sich die regionalen Interessen dort auch durchsetzen, weil wir wollen natürlich, und ich glaube, das ist parteiübergreifend so, dass die Regionen, die es nicht so leicht haben, dass die auch eine Chance haben, weiter an den Erneuerbaren mit voller Kraft zu partizipieren. Eigentlich sollte das ein Konsensthema in der Bundesrepublik sein. Das war es auch mal. Wie übrigens der Klimaschutz auch ein Konsensthema sein sollte, denn wir haben ja irgendwie alle Kinder und die haben keine Parteifarben. So, und insofern ist das eine total relevante Diskussion und ich gehe auch davon aus, dass am Ende sich dort etwas anderes durchsetzen wird und so lange wünsche ich der SPD viel Rückgrat.
Danke dir, Sven. Dann danke nochmal an Bernd Hirschl und Steven Salecki für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Alle mehr als, wir waren 3000 in der Spitze, jetzt sind es noch 2000, die gehen jetzt schon raus. Vielen, vielen Dank dafür, eure vielen, vielen Fragen. Das ist wirklich großartig. Danke. Wir haben ein nächstes Webinar nächsten Donnerstag, einen Tag, 2 Tage vom Europatag. Mobilität verbindet Europa, unter anderem mit dabei, also zu deutsch-italienisches Webinar ist das, unter anderem Volker Wissing wird dabei sein. Als ehemaliger Verkehrsminister aus Ampelzeiten. Sven kennt ihn auch noch gut aus seiner Zeit in der Ampel. Von daher, es wird ein ganz spannendes Webinar, habe ich im Chat gepostet. Also bis zum nächsten Europe Calling. Habt einen schönen 1. Mai. Morgen gerne raus auf die Straße kommen für faire Löhne und gerechte Arbeitsbedingungen und alle anderen wichtigen Dinge, die man so am 1. Mai fordert. Vielen herzlichen Dank und alles Gute euch. Tschüss.